Na, ordentlich shoppen am Black Friday? Oder schon Weihnachtsgeschenke bestellt? Und das alles nach Hause geliefert? Super schnell und super günstig? Kann das sein? Möbel, Technik, Krimskrams, alles Mögliche, was wir uns wünschen und was wir auch zum Leben brauchen, transportieren Menschen über die Autobahnen. Nur Lkw-Fahrer arbeiten oft unter miserablen und oft auch illegalen Bedingungen. Wer kontrolliert das? Bei 11KM erzählen wir heute von einem System der Ausbeutung und von Kontrolllücken. Mit Edgar Verheyen. Er hat sich für den BR auf deutschen Rasthöfen umgehört und tief in der Speditionsbranche recherchiert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 29. November. Hallo Edgar.
Hallo, grüß dich.
Lkw-Fahrer schlendern über den Asphalt, statt zu fahren. Wieder Protest an der Raststätte Gräfenhausen. Die Trucker aus Osteuropa streiken seit einer Woche.
Sie verlangen von ihrem Spediteur insgesamt 500.000 Euro für die Arbeit, die sie geleistet haben.
Der Streik im Herbst 2023 war der zweite Streik in diesem Jahr. Es waren beim zweiten Mal 150 Lkw-Fahrer aus Osteuropa und auch aus Zentralasien, die an einer Autobahnraststätte in Gräfenhausen, das ist in Südhessen an der A5, einfach mal die Lkw stehen ließen, gingen auch in einen Hungerstreik.
Ihr letztes Mittel, was zeigt, wie verzweifelt sie sind.
Bis sie ihr Geld haben oder sterben.
Und der Hintergrund war, dass sie von ihren Spediteuren kein Geld mehr bekommen haben.
Bis jeder seine ausstehenden Zahlungen erhalten hat.
Sie haben gesagt, wir fahren erst weiter, wenn wir wieder Geld bekommen. Und sie saßen dann dort vor ihren Lkw und warteten darauf, dass etwas geschah. Und es geschah auch etwas. Es wandte sich die niederländische Transportgewerkschaft an diese Lkw-Fahrer, versuchte dann zu vermitteln und ihnen zu helfen und das Geld aufzutreiben. Politiker tauchten auch vor Ort auf und versuchten zu vermitteln, nach dem Motto, ja, wir helfen euch, wir sind bei euch. Also die Fahrer wollten eigentlich wirklich nur das Geld, das ihnen vertraglich zugesichert war. Mehr wollten sie eigentlich nicht, dabei hätten sie viel mehr fordern können. Ein bisschen später, als der Streik schon längst abgeklungen war, dachte ich, man müsste doch mal nachschauen, was wurde eigentlich daraus, wie geht's den Fahrern jetzt, wie hat sich deren Lage verändert. Und sie haben an mehreren Autobahnrasthöfen gedreht, auf Autohöfen, auf denen Lkw standen, die große Dienstleister in dem Bereich beliefern, wie Amazon, Ikea zum Beispiel. Dann waren wir auf Autobahnrasthöfen in Bayern, wie etwa in Augsburg oder in Hessen. Ich habe viele, viele Lkw-Fahrer getroffen. Und darunter waren Fahrer aus der Ukraine, es waren darunter Fahrer aus Weißrussland, polnische Fahrer, bulgarische Fahrer. So, und was wir dabei gehört haben, waren abenteuerliche Geschichten von Fahrern, die aus der ganzen Welt kommen und die unsere Waren hier durch die Gegend fahren. Also man kann sagen, in Deutschland sind ungefähr 2,8 Millionen ausländische Lkw unterwegs pro Jahr. Es gibt Schätzungen, wonach etwa die Hälfte aller Fahrer, die in Deutschland fahren, nicht aus Deutschland kommen. Das beinhaltet also auch Fahrer von anderen EU-Staaten, vor allem aus Ländern Osteuropas.
Ich kann mir vorstellen, viele dieser Fahrer sprechen wahrscheinlich kein Deutsch. Wie bist du in deiner Recherche auf sie zugegangen, trotz Sprachbarriere, um mit ihnen zu sprechen über ihre Arbeitsbedingungen und ihre Bezahlung?
Ich war mit Mitarbeitern des Gewerkschaftsprojekts Faire Mobilität unterwegs, unter anderem auf dem Autobahnrasthof in Augsburg. Also die Lkw-Fahrer haben ja in Deutschland kaum eine Lobby. Und es gibt hier ein DGB-Projekt, das sich speziell um diese osteuropäischen Fahrer kümmert. Das ist das Projekt Faire Mobilität. Das sind junge Leute, die zum Teil Muttersprachler sind. Also die sprechen Bulgarisch, sprechen Rumänisch, Ukrainisch und so weiter. Und die fahren auf diese Autobahnrasthöfe, klären die Fahrer über ihre Rechtslage auf, verteilen Flyer. So, und mit einem Menschen der Augsburger Filiale war ich eben dort unterwegs. Das war Oskar Brabanski. Und an dem Tag mit dabei waren auch noch Leute der evangelischen Betriebsseelsorge, die auch versuchten, dort ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ein bisschen so moralischen Beistand zu leisten. In vielen Lkw hingen dann auch hinterher kleine Holzkreuze. Das stieß durchaus auf ein offenes Ohr. Das kam gut an, was die gemacht haben. Und auf diesem Autobahnrasthof standen an diesem Tag ganz, ganz viele Lkw, rumänische Lkw, aber auch bulgarische. Und so habe ich einen Fahrer kennengelernt, der Choco heißt. Choco fuhr einen bulgarischen LKW, ein rotes Monstrum, ein 40-Tonner. Und das Besondere an Choco war das ganze Beschäftigungsverhältnis, das sich dahinter verbarg.
Die Firma, für die er fährt, ist eine bulgarische Firma, ja?
Choco erzählte dann, dass aber dieser LKW gar nicht einer bulgarischen Spedition gehört, sondern einer Spedition aus der Schweiz. Und dieser Schweizer Spediteur hatte in Sofia in Bulgarien eine Zweigstelle aufgemacht. Und diese Zweigstelle wiederum hat dann Choco beschäftigt.
Sie werden dann auch nach dem bulgarischen Mindestlohn bezahlt? Oder wie läuft die Bezahlung?
Das Beschäftigungsverhältnis sah so aus, dass er etwas mehr bekam, so erzählte er, als den bulgarischen Mindestlohn. Ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, ob er eigentlich die Rechtslage hier kennt. Er müsste ja eigentlich, wenn er hier fährt und gerade auch durch Deutschland, dann müsste er ja eigentlich den deutschen Mindestlohn bekommen. Das wusste er gar nicht. Er sagte auch im Interview, er weiß gar nicht, wie viel hier gezahlt wird. Man muss dazu sagen, es ist fast das Doppelte von dem, was er in Bulgarien bekommt. Aber das wusste er schlichtweg nicht, ja. Aber er war zufrieden mit dem, was er bekommt, weil es natürlich deutlich mehr ist, als was Spediteure in Bulgarien zahlen und was die Fahrer dort verdienen. Und er wollte dann weiter nach Paris. Er sagte, er muss weiter nach Italien runter. Also er rechnete damit, dass er wirklich monatelang von zu Hause weg ist und unterwegs ist.
Du hast gerade den deutschen Mindestlohn angesprochen. Diesen Mindestlohn müsste also auch der Fahrer Choco bekommen, obwohl er in Bulgarien angestellt ist, also in einem anderen EU-Land, und die Mutterfirma in der Schweiz sitzt. Was sagt denn da die Rechtslage genau?
In der EU, da gibt es ein sogenanntes Mobilitätspaket. Da sind auch Sozialvorschriften drin geregelt. So, und nach diesem Mobilitätspaket ist es eben so, dass wenn die Fahrer grenzüberschreitend unterwegs sind, dass sie dann den Mindestlohn des EU-Landes bekommen, in dem sie fahren. Also fahren Sie jetzt durch Deutschland, müssen Sie den deutschen Mindestlohn bekommen. Fahren Sie durch Spanien, den spanischen, durch Frankreich, den französischen und so weiter. Aber es kann nicht sein, dass Sie während der ganzen Zeit, in der Sie nie in Ihrem Heimatland sind, in dem Sie immer innerhalb der EU sich bewegen, dass Sie in dieser ganzen Zeit immer nur den heimischen Mindestlohn bekommen. Und er liegt in Osteuropa weit unter den westeuropäischen Ländern. Wir reden hier von 6 Euro und etwas. Das differiert da ein bisschen. Und in Deutschland sind es über 12 Euro, in Luxemburg mehr als 14. Also das sind schon andere Summen. Und würden sie nach dem deutschen Lohn bezahlt werden, wäre das fast das Doppelte von dem, was sie zu Hause bekommen. Oskar Brabanski hat auch ganz klar darauf hingewiesen, dass, was hier abgeht, rechtswidrig ist.
Nach der Rechtslage müsste er sein, sobald er für einen deutschen Auftraggeber fährt oder auf deutschen Bundesautobahnen fährt, für die geleistete Zeit, müsste er den deutschen Mindestlohn bekommen.
Was dass sie auch für die Ruhezeit eine Unterkunft bezahlt bekommen müssten.
Die bekommt er nicht, er verbringt seine Ruhezeit im LKW, also er wohnt 2 Monate im LKW.
Also es gilt, wer auf der deutschen Straße unterwegs ist, müsste nach deutschen Standards bezahlt werden. Und das würde auch für Lkw-Fahrer gelten, die nicht aus der EU kommen. Aber viele kommen doch ohnehin aus Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien, oder?
Es sind viele Männer aus Osteuropa, sind meistens Männer. Aber nicht nur, es kommen auch Leute aus Indien, es kommen Fahrer von den Philippinen. Es kommen Fahrer aus anderen zentralasiatischen Ländern wie Georgien. So, und ich habe auf einem Parkplatz Fahrer aus Indien und von den Philippinen getroffen. Und das war Edwin Antema zu verdanken.
And when did you came from the Philippines?
8 months now.
8 months you're here.
Edwin Antema gehört zur niederländischen Transportgewerkschaft. Und er ist aber zugleich auch Mitglied einer Stiftung. Die Stiftung heißt Road Transport Due Diligence, die sich darum kümmert, ob im Straßentransport die Regeln, die Gesetze eingehalten werden.
Und wo hast du den Edwin Antema getroffen?
In Hessen, Bad Hersfeld. Ich bin mit ihm dahin gefahren und es dauerte keine 5 Minuten. Da haben wir 2 Lkw gesehen, die mit polnischem Kennzeichen unterwegs waren, die in denen aber Fahrer aus Asien waren.
15 Minuten auf dem Parking, da ist ein Fahrer aus den Philippinen. met een polnisches Auto, hat gar keine Dokumente. Sagt, ich bin seit 8 Monaten hier.
Muss man sich vorstellen, hat zwar einen Ausweis und eine Aufenthaltsberechtigung, aber er hat ansonsten keine Papiere, mit denen er eigentlich hier rumfahren darf. Und das andere waren 2 Inder, die aus Kerala kamen. Kerala, das ist dieser katholische Bundesstaat im Südwesten Indiens. Und man fragt sich natürlich, wie kommen diese Fahrer eigentlich hierher? Wie konnte das sein? Wie kann das sein, dass Fahrer aus Indien in Zentraleuropa hier unterwegs sind?
So you are from India?
Yeah.
Came over an agency in Middle East?
Yeah. No. Same, yeah, our country.
So, und diese beiden Fahrer haben mir erzählt, dass sie eine Zeitungsannonce in Indien gesehen hatten. Da warb eine Agentur aus Indien Fahrer an für den europäischen Markt. So, und da haben sie sich gemeldet und haben gefragt, ja, sie hätten ja nun Lkw-Führerscheine und ob sie da mitmachen könnten. Und da hat die Agentur gesagt, ja, ich vermittle euch, aber ihr müsst eine Provision bezahlen.
4.000
Euro. You paid 4.000?
Yes.
So, und die Provision lag bei 2.000 Euro pro Person. Insgesamt also 4.000 Euro haben die beiden gezahlt. Und damit sind sie dann in die EU gekommen und wurden dann am Ende bei einer polnischen Spedition angestellt. Beide Fahrer wollten nicht mit ihrem Namen in die Öffentlichkeit, weil sie auch Angst hatten vor dem Spediteur in Polen. Und wobei sie ohnehin schon einiges riskiert haben. Wenn der sie gesehen hat im Fernsehen, kriegen sie ohnehin Probleme. Aber das haben sie bewusst in Kauf genommen, weil sie es auch nicht okay finden, dass man mit ihnen so verfährt. So, und die Tragödie ist einfach, dass die Fahrer, sie fahren zu zweit auf einem LKW, sind aber 18 Stunden pro Tag unterwegs. Das heißt, sie wechseln sich ab. Einer fährt 9 Stunden, dann fährt der andere 9 Stunden. Entsprechende Pausenzeiten werden auf dem Papier eingehalten. Aber faktisch halten sie sich immer nur in diesem LKW auf oder rund um den LKW. Und das hat nochmal besondere Gründe. Denn diese polnischen Speditionen nehmen oftmals Fahrer in Regress, wenn am LKW etwas passiert. Also wenn Benzin geklaut wurde, es gibt zunehmend Benzindiebstähle, Dieseldiebstähle auf europäischen Rasthöfen. Und dann kommen die Spediteure und sagen, hier Fahrer, du hast nicht aufgepasst, wir nehmen dich in Regress. Oder es geschieht irgendetwas am LKW, ein Kratzer kommt in den Lack oder ein Knopf, irgendetwas. Also die Fahrer passen deswegen auf ihre LKW mit Argusaugen auf, damit da bloß nichts drankommt. Und diese Bedingungen, unter denen sie fahren, sind so, dass das Aufenthaltsrecht in der EU hängt für einen Fahrer, sagen wir mal aus Asien, hängt an dem Job. Hat er den Job nicht, muss er die EU wieder verlassen. Ja, und deswegen hat er gar nicht die Möglichkeit, sich zu beschweren. Ist er raus, muss er zurück nach Indien. Also das hängt alles miteinander zusammen. In aller Regel beschweren sich die Fahrer nicht, sondern sind sehr leidensfähig.
Wie viel Geld bekommen die dafür?
Also die beiden bekamen pro Person 1900 Euro brutto. Aber da war alles drin, alles inklusive. Also Geld für die Dusche auf dem Autobahnrasthof oder für ein Hotelzimmer irgendwo ist nicht drin, obwohl ihnen das zusteht. Also die Rechtslage ist so, dass ihnen das zusteht.
Aber weil sie es eben nicht bezahlt bekommen, verzichten die Männer bewusst darauf, auf eine richtige Unterbringung und auf Duschen, um Geld zu sparen.
Die waren dann irgendwann ab und zu wieder mal zurück in Polen, wo sie ein Zimmer haben. Dort können sie dann duschen. Aber wir haben sie gesehen, da haben die sich gerade auf dem Parkplatz da ein bisschen frisch gemacht. Wasser aus dem Kanister. Der Bunsenbrenner brannte im Hintergrund. Da wurde gerade ein Eintopf aufgewärmt. So, und das ist der Alltag von vielen. Ja.
Und das ist also der Deal, auf den die sich einlassen?
Ja. Weil es natürlich viel besser ist, als in Indien zu fahren. In Indien haben wir Löhne von 300 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Wir haben auch in der EU Länder, die nicht viel mehr bekommen. Also in Rumänien zum Beispiel, ein Dacia-Arbeiter kriegt etwas mehr als 600 Euro, 600, 700 Euro. Viele machen deshalb auch Doppelschichten, damit sie das Doppelte bekommen. Aber die Löhne in Osteuropa und gerade auch in Indien, die sind katastrophal.
Mhm. Ist das legal, dass das so passiert?
Wenn diese indischen Fahrer jetzt nur in Polen unterwegs wären und es würden diese polnischen Konditionen angewandt, diese Regeln angewandt, dann könnte man gerade noch so sagen, es ist legal. Wenn sie sich in anderen Ländern der EU bewegen und hier waren sie nun mal in Deutschland. Dann ist es eben nicht legal. Dann müssten sie einen höheren Mindestlohn bekommen. Dann liegen die Tagessätze deutlich über dem, was sie da in Polen bekommen. Und dann müssten sie deutlich mehr bekommen. Am Ende lägen sie bei über 3.000 Euro, wenn sie nach den deutschen Sätzen bezahlt würden.
Aber wenn auch die Bedingungen in Deutschland besser sind als zum Beispiel in Polen, warum haben die indischen Fahrer dann nicht in Deutschland angeheuert? Hier werden Lkw-Fahrer doch gesucht.
Wir haben zum Beispiel ein altes Übereinkommen. Das ist das sogenannte Wiener Abkommen über den Straßenverkehr. Also ein völkerrechtlicher Vertrag. Und dieses Abkommen regelt die Anerkennung von Führerscheinen aus Ländern, die nicht zur EU gehören. Und dieses Abkommen wird von den Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich ausgelegt. Also in Deutschland sagt man, wenn jetzt ein Fahrer aus Indien kommt, ja, der kann gerne hier fahren, aber der muss dann hier seinen Führerschein nochmal machen und das muss alles in Deutsch auch ausgestellt sein. Wenn er aber jetzt nach Polen geht, dann sagen die Polen, okay, gib mir deinen Führerschein, wir schreiben den um in ein polnisches Dokument. Dann hat er ein EU-Dokument und darf hier fahren. Ja, also wir sind hier wieder mal genauer als die Osteuropäer und das führt dazu, dass diese Fahrer eben bei den Osteuropäern arbeiten und fahren und nicht bei den Westeuropäern fahren. Es kommt hier noch eine juristische Besonderheit dazu. Die Fahrer in Deutschland sind in aller Regel angestellte Fahrer bei einer Spedition. In Polen gibt es das auch. Aber die großen Speditionen stellen die Fahrer nicht an. Dort sind die Fahrer oft Scheinselbstständige. So, das heißt also, die kriegen dann einen pauschalen Lohn nach den polnischen Mindestlohnregeln. Das wird entsprechend umgerechnet, aber verantwortlich sind sie dann selber auch dafür zu versteuern und Sozialabgaben abzuführen. Würden diese Fahrer aus den Nicht-EU-Staaten von deutschen Speditionen beschäftigt werden, würden sie besser behandelt werden als von den osteuropäischen Spediteuren. Der Grund ist ganz einfach, bei uns sind Scheinselbstständigkeitsarbeitsverhältnisse untersagt. Sie würden also hier festangestellt werden. Sie wurden von den meisten Unternehmen auch nach Tariflohn beschäftigt und nicht nur nach Mindestlohn. Und in Deutschland selbst fehlen Fahrer. Es fehlen in Deutschland um die 70.000 bis 80.000 Fahrer, sagt der Bundesverband der Spediteure. Und wir haben hier ein Problem und die osteuropäischen Fahrer springen in die Lücke. Auch die Speditionen sind nachgefragt, weil sie einfach viel, viel billiger sind als die deutschen Spediteure am Markt.
Das heißt, deutsche Speditionen haben gewissermaßen einen Wettbewerbsnachteil, wenn sie mehr zahlen und Sozialstandards einhalten. Das ist ja irgendwie paradox. Wenn der Grund unter anderem ist, dass es in verschiedenen EU-Ländern völlig unterschiedliche Regelungen gibt, würde dann mehr Einheitlichkeit helfen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern?
Wir haben ja in der EU bestimmte Regeln, wie etwa das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ein Unwort. In Deutschland gilt es schon länger. In der EU gibt es das als Richtlinie, wird aber jetzt gerade peu à peu umgesetzt. So, und dieses Gesetz bedeutet, dass Betriebe mit mehr als 1.000 Beschäftigten sich dazu verpflichten, keine menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse zu tolerieren. Es ist höchste Zeit, dass die Gesetze entsprechend angewandt werden. Wir haben Gesetze, sie müssen kontrolliert werden, sie müssen umgesetzt werden. Und da hört das sofort auf.
Wenn wir jetzt schauen, was könnte sich ändern? Es gibt das europäische Mobilitätspaket, es gibt das deutsche und das europäische Lieferkettengesetz, was eigentlich auch genau auf solche Arbeitsverhältnisse zielt. Aber wer würde das denn kontrollieren?
Wir haben hier, das musste ich feststellen, ein Behördenchaos. Wir haben zum Beispiel den Zoll. Der Zoll prüft, ob hier Schwarzarbeit vorliegt. Die Polizei, die wir auf den Autobahnen oft sehen, die kontrollieren eben die Ladung, die Bremsen, die Papiere, oft auch diese Fahrtenschreiber, also die Fahrer nicht zu lange schon unterwegs sind. Dann haben wir die BALM, die die Maut kontrolliert. BALM, also Bundesamt für Logistik und Mobilität. Die fahren über die Autobahnen und die können messen, ob ein LKW, an dem sie vorbeifahren oder der an ihnen vorbeifährt, ob diese LKW die Maut entrichtet hat. Wir haben auch die BAFA, eine Außenstelle des Bundeswirtschaftsministeriums, die sich auch Sozialvorschriften anschauen soll. Aber jede einzelne Behörde arbeitet für sich. Die arbeiten kaum vernetzt miteinander. Und das wäre ein Punkt, den man dringend ändern müsste. Die Dienststellen, die Behörden, die in diesem Bereich hier kontrollieren und ermitteln, die sollten bitteschön vernetzt miteinander arbeiten, dass die eine Behörde erfährt, was die andere gemacht hat. Wenn hier auch Personenkontrollen gemacht wurden, wo bestimmte Personen, Fahrer oder Speditionen aufgefallen sind, dann sollten das die anderen auch erfahren. Ich habe hier auch mit dem Professor Sell gesprochen. Professor Sell, Sozialwissenschaftler und Volkswirt an der Hochschule Remagen-Koblenz. Der sagt mir auch, das ist ein grundlegendes Problem.
Dass wir eine völlig zersplitterte und ja zahnlose Kontrollstruktur haben. Die Arbeitskontrolle bei uns ist nicht zentralisiert und gut aufgestellt. Das heißt, ihnen fehlt die notwendige Kontrolldichte und auch Kontrolleffektivität. Wir brauchen endlich eine schlagkräftige Arbeitsschutzbehörde oder Struktur in Deutschland.
Was sagen die Behörden wie die BAFA zu diesem Vorwurf, dass zu wenig kontrolliert werde?
Ich habe natürlich auch dieses Bundesamt für Ausfuhr- und Wirtschaftskontrolle mit den grundlegenden Problemen hier konfrontiert. Und ich war ganz überrascht, dass die Behörde auf eine Pressemitteilung von sich selbst zum Transportsektor hingewiesen hat. Und in dieser Pressemitteilung heißt es dann, man wolle eine Handreichung für die Logistikbranche erarbeiten, damit die Unternehmen besser erkennen können, wo menschenwürdige Arbeitsbedingungen nicht eingehalten werden. Also das heißt also, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen eine osteuropäische Spedition beauftragt, dann kriegt es eine Handreichung, also einen Zettel, aus dem hervorgeht, so darauf müsst ihr achten, ob da menschenwürdige oder unwürdige Bedingungen herrschen. Und das Wirtschaftsministerium haben wir auch angefragt, die haben dann auf die allgemeinen Regeln verwiesen, die wir ja haben, Mindestlohn und so weiter, haben wir alles. Aber wie gesagt, diese Behörden sind miteinander nicht vernetzt.
Und was ist mit den Unternehmen, die ja von so Gesetzen wie dem deutschen Lieferkettengesetz ganz eindeutig in die Pflicht genommen werden, also Logistikfirmen und Speditionen?
Also ich habe natürlich auch die großen Logistiker IKEA, Amazon angefragt, mit der Frage auch konfrontiert, wie gehen Sie mit diesen unsozialen Beschäftigungsverhältnissen bei den osteuropäischen Speditionen um? Und da ist natürlich gesagt worden, ja, sie würden das prüfen und sie würden auch Konsequenzen ziehen, solche Speditionen dann nicht mehr beschäftigen. Sie prüfen in aller Regel, ob das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eingehalten wird. Also in dieser sogenannten Lieferkette und bis zur zweiten, dritten Linie hinter dem Spediteur, also gibt es Subunternehmen, wird schon geprüft, sagen sie, ob hier die Vorschriften eingehalten werden. Ja. Das kann so sein, aber was ist denn, wenn wir es hier mit einem Subunternehmer zu tun haben, der den Auftrag übernimmt und der am Ende bei Amazon landet? Das ist die Frage. Es wurde auch gesagt, dass hier auch Konsequenzen gezogen würden, wenn sowas auffiele. Ja, aber wir sind keine bekannt. Und der Gewerkschaft übrigens auch nicht. Tatsache ist, es ist kein einziger Fall bis jetzt bekannt, wo solche Spediteure mal rausgeflogen sind. Und dann sind die Beschäftigungsverhältnisse auch dermaßen komplex, mit Scheinselbstständigkeit auch im Hintergrund, dass es im Grunde fast gar nicht auch zu prüfen ist.
Also versagt das Lieferkettengesetz hier in der Praxis?
Also meine Meinung ist, das Lieferkettengesetz wurde von Politikern gemacht, aber nicht unter Mitwirkung von Leuten aus der Praxis. Ja, also es klingt natürlich toll, wenn ich ein Gesetz habe, das menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse verbietet. Das klingt super. Wenn ich mir aber dann anschaue, dass wir hier mit Unternehmen zu tun haben, mit scheinselbstständigen Strukturen, mit Sub- und Subunternehmen zu tun habe, wo dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dann gar nicht mehr greifen kann. Oder weil die Betriebe gar nicht diese Größe haben. Es greift ja erst ab einer Beschäftigtenzahl von 1.000. Wenn aber die Beschäftigten Scheinselbstständige sind, dann fallen die schon mal nicht darunter. Das ist dann wieder ein Subunternehmer. Also der Lkw-Fahrer, der als Scheinselbstständiger arbeitet, ist ein Subunternehmer der großen Spedition, mit deren Lkw er fährt. Ja, für den greift das gar nicht, weil er alleine unterwegs ist oder vielleicht zu zweit. Ja, wir hatten das früher auch in der Handwerkerbranche hier. Leute, die am Bau gearbeitet haben, waren zum Teil auch Scheinselbstständige, kamen aus Osteuropa. Das wurde hier beendet, aber in Osteuropa selbst läuft das nach wie vor so. So, wir haben also ein Gesetz, das in der Praxis schlichtweg so nicht funktioniert.
Weißt du, was noch so ein Gedanke von mir ist am Schluss? Wir haben jetzt so viel über diese Fahrer gehört, aber hast du das Gefühl, den Leuten in Deutschland ist klar, wie viel das mit ihnen zu tun hat? Weil diese Leute ja zum Beispiel was durch die Gegend fahren, was wir bestellt haben.
Ja, guter Punkt. Also es gibt in Deutschland ja die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Und Verdi hat in diesem Bereich auch eine Forderung. Die sagen nämlich, wir brauchen hier einen europäischen Mindestlohn. Also wenn sich jemand grenzüberschreitend bewegt, so wie diese Lkw-Fahrer, dann sollten sie einen europäischen Mindestlohn bekommen als unterste Schranke. Und dieser Mindestlohn sollte auf dem Level liegen des höchsten Mindestlohns, der in der EU gezahlt wird. Und das ist aktuell der luxemburgische. Luxemburg zahlt pro Stunde einen Mindestlohn von 14,86 Euro. Umkehrschluss ist natürlich auch, wenn hier diese Forderung mit einem europäischen Mindestlohn umgesetzt würde, dann würde diese erhöhte Lohnzahlung an die Fahrer, das würde umgeschlagen werden auf die Preise. Das heißt, wir würden alle mehr zahlen müssen, wenn die Produkte analog zu unseren Sozialstandards dann auch bezahlt würden. Ja, dann würden die Preise würden sprunghaft ansteigen, wenn das entsprechend umgesetzt würde.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, wir haben angefangen mit dem Lkw-Fahrerstreik aus dem vergangenen Herbst. Da waren Menschen so verzweifelt, dass sie, bis sie ihren Lohn nicht ausgezahlt haben bekommen, in den Hungerstreik gegangen sind, aufgehört haben zu essen. Das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Hat dieser Streik überhaupt was geändert?
Das hat wirklich Wochen gedauert, bis diese 150 Fahrer wieder in ihre Lkw stiegen und wegfuhren. Und man weiß eigentlich bis heute nicht genau, was ist da passiert? Wer hat ihnen das Geld dann gezahlt? Es wurde gemunkelt, das Geld wurde gespendet. Es hieß, die Spediteure in Osteuropa hätten gezahlt. Also das brachte eine momentane Aufmerksamkeit. Das war schon 2-3 Wochen danach wieder vergessen. Richtig grundlegend verändert hat das nichts. Und es gibt natürlich einige Sozialpolitiker, die dann das wieder thematisiert hatten im Europawahlkampf in diesem Sommer. Aber das war auch nur ein Strohfeuer. Also eine richtige zündende, durchschlagende Aktion war das nicht.
Mhm.
Naja, das ist auch bei vielen Themen so, ja, dass es eine situative Aufmerksamkeit gibt. Das führt zu Frust bei den Betroffenen. Ich habe zum Beispiel einen weißrussischen Fahrer getroffen, der das mehrere Jahre jetzt mitgemacht hat und der am Ende sagte, er überlegt sich jetzt, ob er nicht in Russland fährt. Da werden die Bedingungen auch nicht schlechter als in der EU. Also das führt dann dazu, dass Leute überlegen, ob sie nicht vielleicht sogar ganz weggehen. Ja.
Edgar, vielen Dank dir.
Gerne.
Edgar Verheyens Film von BR Kontrovers heißt Ausbeutung auf Europas Straßen. Lkw-Fahrer am Limit. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge und dazu auch noch Links zu 3 anderen FKM-Folgen. Da setzen wir uns immer wieder mit Themen rund um Lieferketten und miserable Arbeitsbedingungen auseinander. Ich empfehle euch da unsere Folgen zu Ausbeutung auf hoher See, Tomaten aus der Hölle und Fashion aus einer Militärdiktatur. Gefällt euch das, was ihr hier hört? Oder habt ihr auch Kritik an unserem Format? Dann füllt doch unsere kurze Umfrage aus und lasst uns eure Meinung zu FKM da. Wir wollen euch nämlich besser kennenlernen und erfahren, wie euch FKM gefällt. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank an alle, die sich die paar Minuten Zeit dafür nehmen. Und Montag geht es hier bei FKM ums Thema Bitcoin. Wir klären, woher der aktuelle Bitcoin-Hype kommt und wie Donald Trump davon profitieren will. Autorin der heutigen Folge ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Regina Stärke, Laura Picerno und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns.